Seit 2003 lebt er hauptsächlich im Karibikstaat. Er ist aus Winterthur. Man kennt ihn auch als Politiker. Über das reden wir auch noch. Heute ist er bei uns im Stadtpark zu Gast. Herzlich willkommen, Marc Kuster.
Danke vielmals und guten Abend miteinander.
Ja, Marc, du bist eigentlich in Kuba. Es ist aber jetzt in dem Jahr, in dem Frühling, alles ein bisschen anders gelaufen. Du bist im April da angekommen. Wir haben uns damals getroffen zum Vorgespräch. Und du bist seitdem nicht mehr in Kuba gewesen. Das hat verschiedene Gründe. Erzähl uns doch einmal, die Situation in Kuba ist im Moment recht speziell. Und das hat auch damit zu tun, dass du in Europa geblieben bist, verschiedene Arbeiten, Aktivitäten da gemacht hast und eben erst jetzt dann wieder zurück auf Kuba gehst.
Ja, speziell ist noch schön ausgedrückt. Die Situation in Kuba ist angespannt, ist schwierig. Und die Gründe sind einerseits die ganz Pandemie, die man auch ja weltweit kennt, aber im Moment ist Kuba von der Pandemiesituation so stark betroffen wie noch nie. Also das Gesundheitssystem ist dort im Anschlag, wirklich, was man eigentlich von Kuba her nicht so kennt. Kuba ist bekannt für ein gutes Gesundheitssystem. Wenn ich von einem guten Gesundheitssystem rede, natürlich vergleicht man das mit anderen Ländern in der Karibik oder Lateinamerika. Aber sicher mal Covid, von der gesundheitlichen Seite her sehr schwierig. Wir haben im Moment in Kuba 10'000 Ansteckungen und gegen 100 Todesfälle.
Ich muss sagen, vielleicht zum Sion bei 11 Millionen.
11 Millionen, oder? Genau. Gut, wobei eben Ansteckungen ist jetzt meiner Meinung nach nicht so entscheidend für mich jetzt persönlich, aber das Gesundheitssystem ist wirklich überfordert und das hat ja dann zur Folge, dass wirklich eine grosse Notlage ist. Und die Situation, die jetzt im Covid-Bereich ist, hat natürlich dann auch Auswirkungen auf den ganzen Tourismus, eine von der Haupteinnahmequellen auf Kuba. Der Tourismus ist eigentlich seit 2020 März bei Null. Das heisst, es kommen keine Devisen nach Kuba. Und dann sicherlich auch die ganzen US-Sanktionen, die man immer wieder gehört. Aber dann auch fehlende noch wirtschaftliche Reformen haben dazu geführt, dass auch die Versorgungslage in Kuba wirklich ganz schlecht ist. Und auch jetzt ich, sage ich jetzt mal als Privilegierte, Mann auf Kuba, weil ich ein bisschen mehr verdiene wie ein Kubaner, auch haben mit Einkommen oder mit Devisen, ist es schwierig, heute, sagen wir jetzt, in Kuba sich ausgewogen zu ernähren.
Du lebst ja in Kuba mit deiner Familie, da kommen wir nachher noch darauf zurück und wollen auch noch ein bisschen vertiefen, die Situation, auch vielleicht ein bisschen die Entwicklung von diesen beiden Gastrobrüdern zum heutigen Präsident, möchte ich gerne später dann nochmal drauf kommen. Jetzt zuerst aber eine Rückblende, dein Hilfswerk Gamagito ist 20 Jahre alt, das Jahr, und das erste Mal in Kuba gsi, bist du im 98. 1998 bist du dort oben mit Kollegen go Ferien machen.
Richtig, also Ferien ist auch noch gut ausgedrückt. Wir sind go feiern. Und zwar, ein guter Kollege von mir, damals im 98, ist 25 geworden. Also übrigens gleich alt wie ich. Jetzt können Sie es aufrechnen. Also ich mache es einfach, ich bin 48 unterdessen. Aber mit 25 sind wir eben erstmal auf Kuba gegangen, weil ein Kollege hat seinen Geburtstag feiern und das hat er ein bisschen speziell machen. Und eigentlich die Idee wäre gewesen, wie so in den frühen Jahren damals, dass wir auf Ibiza gehen und dort seinen Geburtstag feiern. Und der Kollege hat dann auch gesagt, er will seine 5 besten Kollegen auf Ibiza einladen und den Geburtstag zu feiern. Und ich bin einer von diesen 5 Privilegierten gewesen und habe mich natürlich dann gefreut. Und ein anderer von dem 5er Grüppli, der ist damals schon ein paar Jahre älter gewesen, ist schon viel rumgereist und ist auch schon in Kuba gewesen. Und er hat einem Geburtstagskind vorgeschlagen, seine grosse Geburtstagsparty nicht auf Ibiza zu organisieren, sondern auf Kuba. Und wir hatten eine Destination von Ibiza nach Kuba geändert und für mich ist das wirklich völlig unbedeutend gewesen, ob wir jetzt nach Ibiza, auf Kuba, auf Norwegen oder in die Südtürkei gehen, Aufsach. Wir tun das feiern und ich kann Ihnen sagen, wir haben wirklich im Mai 98 eine tolle Woche können auf Kuba verbringen und aus dieser Woche ist ja, mehr geworden.
Ein bisschen mehr geworden und wenn ihr in Ibiza gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich nicht ein Hilfswerk daraus gegeben für Ibiza. Also ist es gut, sind ihr damals auf Kuba gegangen, weil es hat ihr dort offensichtlich hat ihr das Land den Ärmel reingenommen, das kann man schon so sagen. Weil nur 3 Jahre später hast du dann Gamagito gegründet.
Ja, also etwas muss vorgefallen sein, dass ich heute auch da sein und nach 20 Jahren noch immer über die gleiche Vision erzählen. Es ist nicht ein bestimmtes Ereignis gewesen, dazu war bei meinem ersten Aufenthalt. Es ist nicht eine Begegnung mit einem Kind gewesen, oder ich habe ein Schulhaus besucht, wo ich gesagt habe, das könnte man renovieren. Ich sage auch immer wieder, Kuba hat mich ausgewählt. Natürlich zu dem Zeit, wo ich dann die Idee hatte, von einer Hilfsorganisation zu gründen, haben viele Kollegen gesagt, wie heisst sie? Und ich habe dann gefragt, ja, ich habe noch keinen Namen für die Organisation. Und dann haben sie gesagt, nein, nicht wie sie heisst, die Organisation, wie Kubanerin heisst, oder? Weil es ist ja naheliegend vielleicht, man geht auf Kuba, das gibt es ja vieles, dass ein Schweizer oder Schweizerin ins Ausland geht, sich verliebt und dann etwas im sozialen Bereich macht. Ich wäre da sicherlich nicht der Erste, aber es ist keine Frau gewesen, es ist einfach die Faszination Kuba. Und früher hat man immer noch vom Kuba-Virus geredet, jetzt das Virus Wort ins Mund nehmen, ist heute ein schwieriger. Aber es ist wirklich die schon in Kuba gewesen sind. Und ich glaube, da hat es einige, die schon gewesen sind. Das Kuba, das fasziniert. Und ich glaube auch, was mich fasziniert hat, ist der Mensch, der Kubaner, die Kubanerin. Es ist schwierig, Kuba zu beschreiben. Kuba muss man erleben. Aber bei mir jetzt persönlich ist es so gewesen, man hat dort eine Gesellschaft gesehen, sehr solidarische. Man ist sich, wo ich immer gsi bin, auch heute noch, auch wenn ich jetzt in eine Stadt gehe, wo ich noch nicht so kenne, man fühlt sich nicht fremd, man fühlt sich angezogen. Und ich glaube, das ist, was uns oder mich sehr fasziniert hat, das Kuba, das Spezielle, das Unbeschreibliche, das Faszinierende, aber es ist der Mensch. Ich bin jetzt nicht wieder nach Kuba gegangen, weil ich gesagt habe, es hat tolle Strände. Ja, gut, ich bin ja nicht am Strand gewesen, im ersten Mal. Und es ist die Faszination Mensch und dann, wenn wir schon ehrlich sind, das Geschichtliche, ich habe mich da vor der ersten Kuba-Reise nicht gross informiert, aber man wusste Che Guevara, viele Gastro, dann noch Zigarren und rum oder vielleicht noch das Tanzen. Aber Geschichte, glaube ich, und vor allem auch die Person, viele Gastro hat früher noch einem zusätzlich bewegt, wenn man einfach mal auch ein wenig die Geschichtsbücher reingeht und schlussendlich ist es eben ein emotioneller Cocktail gewesen, der mich dazu verleitet hat, jetzt ja, dem Land etwas zurückgeben, aber auch gleich verbunden mit der Dankbarkeit. Wir haben so eine tolle Woche dürfen feiern und ich bin sehr ein dankbarer Mensch. Und ich wollte einfach ein Dankeschön für die tolle Woche, dazu also ein bisschen zurückgeben. Und aus dem Dankeschön ist jetzt ein Lebensinhalt geworden.
Genau, und wo du angefangen hast, ist das ja vielleicht auch nicht unbedingt jetzt der Plan gewesen, dass das so bestimmend in deinem Leben wird sein für die nächsten 20 Jahre. Du hast damals in der Finanzindustrie geschafft, du hast du bist Politiker gewesen, du bist, das wissen vielleicht nicht mehr alle, du bist zu dem Zeitpunkt sogar recht prominent gewesen. Du bist nämlich der Präsident von der jungen SVP Schweiz gewesen, also nicht nur Winterthur, sondern Schweiz. Und viele sind recht irritiert gewesen, die haben gefunden, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Ein SVP-Politiker geht auf Kuba ein Hilfswerk gründen. Völlig irritierend, oder? Wie würdest du den Widerspruch im Rückblick haben? Ist das für dich auch ein Widerspruch gewesen? SVPler gründet ein Hilfswerk.
Nein, das zeigt ja ein Beispiel von mir, wie die SVP weltoffen ist, oder? Aber nein, es ist für mich, ich habe mir nie überlegt, ob es jetzt ein Widerspruch ist. Es ist sicher keiner gewesen, aber auch wenn es einer wäre, ich mache das, was mein Herz sagt, das ist der richtige Weg. Ich mache das, was mir Freude macht. Und auch wenn ich vielleicht, das ist ja so in der Politik, als Präsident muss man ein bisschen pointiert auftreten. Aber ich habe das Gefühl, früher als Politiker habe ich es auch immer gut gehabt mit Andersdenkenden. Habe mich trotzdem natürlich gefreut, wenn wir dann da Urne gewonnen haben, natürlich. Aber es ist für mich, und das ist das Schöne an dieser Geschichte, und so bin ich auch als Mensch, ich tue jetzt nicht überlegen, wer ist das wie von mir, sondern ich höre an, und wenn mir jetzt die Idee gefällt von dem Mensch, ob er jetzt politisch links, rechts ist, spielt keine Rolle, und das ist in Kuba auch passiert. Ich bin ja nicht dort über, um jetzt wollen, irgendwie politisch etwas betätigen, und ich denke, ich bin dankbar, und sind wir ganz ehrlich, ob jetzt das ein SVP-Politiker ist, oder ein FDPler, der Bankdirektor ist. Ich bin überzeugt, jeder Mensch, jetzt von einem politischen Couleur, von links bis rechts, wünscht sich irgendwie, etwas an den anderen Menschen weiterzugeben. Und ich mache das jetzt mit Gamagito, aber machen viele Menschen das auch, sagt das im Freiamtlichen, sagt das in einem Verein und so. Es ist wirklich für mich kein Widerspruch gewesen. Es ist ja eher eine Bestätigung für meinen Charakter gewesen, dass ich einfach sage, der Marc Kuster macht das, was er für gut empfindet. Und los nicht gross auf andere Meinungen dazu mal.
Zum Glück für Kuba, vor allem für die kubanischen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, hast du nachher das Amt niedergelegt, oder, kann man sagen, um eben wirklich die Zeit zu haben und dich voll und ganz mit dem zu beschäftigen. Es ist natürlich schrittweise gewesen, du hast das zuerst noch nicht voll gemacht, aber 2 Jahre später ist dann der noch grössere Schritt gekommen. Du hast dich entschieden, du musst vor Ort in Kuba sein und du bist auf Kuba und seit dort lebst du eigentlich auch mehrheitlich in Kuba. Dass wir uns das ein bisschen vorstellen, wie das gestartet hat. Magst du dich erinnern, zum Beispiel das erste Projekt?
Ja, das erste Projekt, das ist die Renovation von einer Spezialschule für sehbehinderte, blinde und gehörlose Kinder, Jugendliche. Das ist nicht nur ein spezielles Projekt, wie das erste war, sondern es ist wirklich für mich der erste Kontakt dann auch mit den Behörden. Und Sie können sich vorstellen, in Kuba die Arbeitsabläufe sind nicht immer so ganz einfach, wie wir es vielleicht zum Teil noch in der Schweiz haben. Und dann dazu mal noch nicht als spanisch sprechende Person, oder? Ich hatte ab und zu noch eine englische Übersetzerin gehabt, wobei ich auch nie Englisch können. Die haben einfach gedacht, wenn ein Schweizer nicht Spanisch hat, dann hat er zumindest Englisch. Aber auf jeden Fall, vielleicht hat es auch gut geklappt, weil sie mich nicht immer verstanden haben. Ich weiß es nicht. Und das Projekt ist natürlich schon speziell gsi und auch der ganze Start in Kuba. Ich habe wirklich mit Null angefangen. Also es ist nicht so, dass ich ein Startkapital gehabt habe jetzt von jemandem, der gesagt hat, da hast du mal 100.000, geh mal auf Kuba, schau mal, was kannst du machen. Sondern über die Behörde sind wir dann auf die Blindenschule gekommen und dann hat es geheißen, mal, da können wir etwas renovieren. Und es sind dann alles so wirklich so schräg gsi für mich. So rückblickend muss ich schon sagen, wenn man jetzt 20 Jahre rückblickend tut und sieht, wie das angefangen hat, muss man sagen, mal, das sind also wirklich einschneidende Veränderungen gewesen. Wobei dazu mal für mich ist es jetzt nicht etwas Spezielles gewesen, weil ich bin einfach meiner Idee, meiner Vision, der Überzeugung gefolgt und dann auch das einfache Leben dazu mal dann im 2003 auf Kuba. Ich habe dann nicht gesagt, oh, das habe ich früher in der Schweiz noch gehabt. Es ist ein Folge gewesen von einem Wunsch, wo ich ja mich entschieden habe, das zu machen. Und von dem her, jeden Schritt habe ich genossen auch. Und ich danke die Einfachheit, wie dazu mal Gamagito angefangen hat, hat auch dazu geführt, dass wir auch viel Glaubwürdigkeit überall haben in Kuba, aber auch in der Schweiz, bei denen vielen Ehrenamtlichen. Ich glaube, die Ehrenamtlichen tun sich nicht nur engagieren, weil sie sagen, sie wollen etwas Gutes machen, sondern auch sie dann etwas bei Gamagito engagieren, weil sie sehen, es ist eine Vision, es hat Hand und Füße, es hat Herz, es ist nachhaltig, es ist nicht einfach ein Schnaps oder eine Rum-Idee, wie man würde vielleicht sagen in Kuba. Und all das habe ich auch als Mensch, Marc Kuster, stark gemacht. Also für mich, muss ich sagen, die beste Universität, die ich machen konnte im Leben, oder die beste Lebensschule, ist unter anderem Gamagito gewesen. Oder immer noch.
Wir reden gerade darüber, wie sich das entwickelt hat und was ihr heute vor allem macht. Aber zuerst noch die Frage an dich. Was glaubst du, warum hast du das so können durchziehen? Über 20 Jahre. Das ist ja nicht selbstverständlich, oder? Man fängt an, weiss nicht, was passiert. Und es ergibt sich etwas und dann braucht es ja sehr viel, um das nachher auch konsolidieren, respektive weiterentwickeln. Was war das, wo dir immer wieder den Push gegeben hat, das eben weiterzuziehen so lange?
Also es ist die Überzeugung und die Freude. Die zwei Sachen, die einem oder bei mir jetzt dazu geholfen haben, eben das zu machen. Und das ist bei euch allen so, sei das im Privat, im Beruflichen. Wer überzeugt ist von etwas, wer Leidenschaft, wer Liebe hat, der hat gute Möglichkeiten, um etwas auch durchzusetzen. Und das ist das bei mir gewesen. Nicht irgendwelche jetzt Fähigkeiten. Sicherlich können die Leute begeistern. Das habe ich ja schon bei der jungen SVP, oder? Sonst wäre aber nicht so stark gewesen früher, oder? Nein. Aber, das ist es. Die Überzeugung, die Liebe und die Leidenschaft für eine Idee oder eine Vision.
Sehr schön. Wenn man Gamagito heute anschaut, dann ist das eine sehr grosse Vielfalt, die ihr abdeckt. Ihr beschreibt das auch in euren Broschüren, wo man übrigens da auch die 20 Jahre schreibt. Wir haben ein paar Exemplare da. Ihr könnt das gerne mitnehmen, wenn es euch interessiert. Ihr seid im Bereich Bildung, Sport, Kultur, Gesundheit und Umwelt tätig. ein ansehnliches Volumen, 200 bis 300.000 Franken, könnt ihr einsetzen, und das ist wirklich Geld, das eingesetzt wird, oder? Da ist dein Lohn nicht dabei, bei diesen 200 bis 300.000.
Ein Teil ist unterdessen jetzt auch bei diesen 200 bis 300. Okay. Wir haben das zum Teil noch gesplittet mit einem zusätzlichen Förderverein. Aber läuft jetzt auch ein großer Teil über Gamma Gita, und das sind die jährlichen Spendeneinnahmen zwischen 200 bis 300.000 Spenden. Und da möchte ich auch wirklich einmal mehr allen Ehrenamtlichen und natürlich allen Spenderinnen und Spender danken sagen, die das ermöglicht, weil das eine ist eine Vision, eine Idee zu haben, und das andere ist dann auch die finanziellen Ressourcen zu haben, um die Träume von den kubanischen Kindern umzusetzen. Und das Geld wird in Kuba eingesetzt. Wir sind sehr stolz, dass wir einen kleinen Verwaltungsaufwand haben, das heisst etwa 15%. Das heisst, 85% geht mindestens in Projekte. Ein Teil kommt auch von mir rüber, wo mich eben um ein Projekt kümmere. Und ja, wir sind zufrieden. Natürlich noch nicht mein Ziel erreicht, mein persönliches Ziel. Wenn du jetzt fragen würdest, wo ich mal gehen will, sage ich ja, vielleicht eine halbe Million eines Tages. Aber für mich ist es nicht einfach entscheidend zu sagen, ich will mal so viel, sondern für mich ist immer wichtig, gute Projekte, sie müssen nachhaltig sein, sie müssen gut strukturiert sein.
Schauen wir doch ein paar konkrete Projekte an, oder? Es gibt zum Beispiel das Projekt unter dem Titel Inklusion im historischen Zentrum von Havanna. Das ist so ein Strauss von mehreren Projekten, die er in Havanna machen muss. Dazu sagen, ihr seid sonst eigentlich in Gamagé, sage ich es richtig. Das ist ein bisschen weg von Havanna, wirklich in der Mitte, im Herzen von der Insel. Aber in Havanna haben wir eben Projekte, und da gehört zum Beispiel dazu eine Bibliothek für blinde Besuchende. Da gibt es offenbar einen Raum, wo man eben so eingerichtet hat, dass auch blinde jugendliche Kinder die Bibliothek können nutzen. Es ist eine Coiffeurschule, wo auch Coiffeure, Coiffeusen ausbildet, die eben Beeinträchtigungen haben. Und dann ist da auch noch etwas drittes, was ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf habe. Kannst du ein bisschen erzählen? Das ist eines der grossen Projekte, die wir haben, oder?
Genau, das ist eines, also ganz Neues. Also wir haben unsere Haupttätigkeitsfeld geografisch ist in Gamagué, also im Landesinner, und dann noch seit 3 Jahren ganz unten bei Kuba, bei Santiago de Cuba. Jetzt auf dieses angesprochene Projekt, das Inklusionsprojekt in Havanna, das ist etwas ganz Neues. Wir wollten eigentlich anfangen in diesem Jahr mit der ersten Etappe, und Covid hat jetzt uns das ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, und jetzt hoffen wir, dass wir viele Spenderinnen und Spender überzeugen können, dann zumindest im nächsten Jahr. Und das Inklusionsprojekt, das sind knapp 5'000 Menschen mit der Behinderung in der Altstadt von Havanna. Und das ist jetzt auch so das Klassische, was man in Kuba hat. Das hat Fachpersonal, wo die Menschen mit Behinderungen betreut. Und was aber fehlt, sind technische Hilfsmittel, Materialien. Und wir wollen denen knapp 5'000 Menschen mit Behinderungen, das sind Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene, wenn wir zum Beispiel eine Spezialschule in dem Stadtteil unterstützen, wo eben Menschen mit Beeinträchtigungen unterstützen, dann die Vereinigung von verschiedensten Behinderungen, also Behindertenvereinigungen, die man besser koordinieren wollen, dann ein Coiffeur, das ist einmalig, also eine Coiffeur-Lehrstelle statt, wo man wirklich hat auch mit sozialen Beeinträchtigungen dort quasi Coiffeur-Lehrer machen. Und dann eben noch die Bibliothek, die wir unterstützen wollen. Das ist ein zukünftiges Projekt in Havanna. Inklusion ist bei uns ein wichtiger Bestandteil, bei unserem Projekt in Strategie, bei unserer Überzeugung auch von Mensch. Bei Gamma Gita, wir haben in Gamagué, haben wir da bereits viel Erfahrung. Wir haben Projekt, vor allem im kulturellen Bereich. Kultur ist in Kuba sehr wichtig für die Gesellschaft, für die Familie, und wir wollen auch das nutzen, um mit der Kultur, über Tanz, über Gesang, über Malerei, auch Kinder mit Behinderungen können teilzunehmen. Wir haben jetzt auch ein neues Projekt in Santiago de Cuba, wo es auch wieder geht, über Kultur Menschen integrieren. Und bei der Inklusion geht es aber nicht nur jetzt bei uns eben um die Integration, um Teilnahme, sondern es geht auch darum, diesen Menschen eine Freude zu geben. Und ich denke, Behinderung heisst nicht, man ist behindert, um zufrieden und glücklich zu sein. Man muss einfach wissen, wenn man Menschen mit einer Behinderung hat, was muss man mit denen machen oder wie muss man die jagen, dass die auch ein Lächeln haben. Und das ist auch das Ziel, und das sind wirklich wunderschöne Erlebnisse, die wir haben können sehen, dass halt wirklich, wenn einfach ein Kind beim Malen oder beim beim Tanzen Final wirklich einfach lacht aus Freude, weil es Spass macht. Und bei dem Aspekt möchte ich auch noch die Eltern erwähnen, weil es gab ja uns nicht nur um die Kinder, sondern auch die Familie. Weil unser Ansatz ist ja nicht, dass wir die Verantwortung von der Erziehung an die Eltern wegnehmen. Die Eltern sind verantwortlich für die Erziehung. Wir wollen sie unterstützen. Und ich weiss nicht, ob jemand von euch im Familie- oder im naheliegenden Freundeskreis auch Menschen hat mit Behinderungen. Aber für Eltern oder für Großeltern oder Brüder einfach eine Person gesehen, die man gerne hat, die behindert ist, aber einfach die Person mit einem Lächeln gesehen, mit glücklich gesehen, das tut gut auch für die Familie. Auch es ist eine Entlastung, eine mentale Belastung für die Familie. Das sind einzelne Projekte, die wir unterstützen wollen. Und dann haben wir auch ein Fußballprojekt.
Genau, das habe ich wieder ansprechen. Das ist auch ganz neu, oder? Um was geht es dort?
Ja, also das Fußballprojekt haben wir schon ein bisschen länger, aber wir fangen jetzt auch an mit dem Thema Inklusion. Das Fußballprojekt, das ist ein Pilotprojekt auf ganz Kuba, ein Vorbildprojekt. Also da sind wir sehr stolz. Da hat auch schon das nationale Sportfernsehen über das Projekt berichtet. Wie es heisst, wir können natürlich Fußball spielen, sonst würde es ein Fußballprojekt heissen. Wir haben 1000 Kinder, Mädchen, Buben zwischen 8 und 15 in dem Projekt. Und das Ziel ist, 50% in der Freizeit natürlich mit ihnen Fußball spielen. Und gleichzeitig dann die Kinder und Jugendlichen 50% dann noch in sozialen oder soziokulturellen Aktivitäten zu integrieren. Das heisst, der Fußball ist ein Magnet. Die Kinder gehen spielen Fußball, wie sie es gerne hat. Auch die Mädchen. Also, wir können niemanden zwingen, zum Fußball spielen. Und wir haben dann eben gesehen, dass bei dem Fußballprojekt, was auch sehr interessant ist, wir verfolgen die Strategie bei Gamagito, die drei Punkte, Familie, Schule und Freizeit zu verbinden, oder? Weil ich glaube, das sind die drei wesentlichen Punkte bei einem Kind, bei einer jugendlichen Person, die sich dort entwickelt. Und bei dem Bereich Fußballprojekt haben wir jetzt den Freizeitbereich abdeckt. Eben, das Kind kommt in der Freizeit Fußball spielen. Aber es ist nicht so, dass das Kind dann jetzt eine Stunde kommt, Fußball spielen und dann am Samstag gehen wir mit dem Kind ins Museum, sondern wir tun das Kind wirklich, ich sage jetzt mal, überwachen mit den kubanischen Fachkräften. Das heisst, wenn jetzt der Juanito ins Training kommt und irgendwie der Trainer, also wir werden auch die Trainer dafür schulen, die kubanischen Fußballtrainer trainen, und die sehen, dass der Juanito ist einfach, der bedrückt etwas. Auch wenn er beim Fußballspielen das wieder vergisst und wieder glücklicher ist, dann erwarten wir unseren Fußballtrainer, dass sie das aufnehmen und wir dann nachgehen und schauen, wieso ist jetzt der Juanito so? Und dann ist vielmals so, dass dann das Problem von dem Juanito oder von der Sandra, wer auch immer, in der Familie ist oder in der Schule. Und wir jetzt in Kuba, wir haben die Erfahrung gemacht, ich kann mir vorstellen, in der Schweiz ist das ähnlich, wenn es ein Bub Probleme hat in der Familie, also die Heime, dann tut er das selten in der Schule sagen, im Lehrer oder Lehrerin. Und wenn das umgekehrt ist, wenn das Kind in der Schule Probleme hat, sagt das, muss jetzt nicht mit der Lehrerin sein, muss das, er wird gecancelt oder so, tut er das auch wenig dann die Heime erzählen. Und wir haben jetzt mit dem dritten Freizeitpunkt, mit den Sportlehrerinnen und Lehrern, haben wir dann quasi eine Person gefunden, wo das Kind ein Vertrauens Person gefunden hat, aber irgendwie nicht so sehr involviert ist, weder in der Familie noch im Schulbereich. Und es hat vielmal geholfen, dass dann der Juanito, sage ich jetzt, mit der Fußballtrainerin, mit dem Fußballtrainer angefangen hat, über das Problem zu reden und wir haben dann können nachgehen und sagen, hey, es ist eigentlich, der ist jetzt nicht einfach heute traurig gewesen, der hat wirklich ein Problem.
Also, dass man umfassend ein Problem oder die Situation von einem Kind oder Jugendlichen kann angehen kann und alle Player eben können dann zum Guten versuchen, etwas zu bewirken.
Ja. Genau. Und was wir natürlich mit dem Projekt auch versuchen, weil Kuba hat wirklich sehr gute soziale Strukturen. Es gibt wirklich sehr gute kubanische staatliche Institutionen im Schulbereich, im Freizeit, im Kulturbereich, wirklich sehr gut organisiert. Ich sage jetzt mal ein gutes Sozialkonzept, aber zum Teil die Koordination funktioniert nicht immer und zum Teil funktioniert es auch nicht, weil es einfach keine materiellen Hilfsmittel vorhanden sind. Und wir tun da eingreifen, tun aber die ganzen Projekte immer zu 100% mit kubanischen Fachkräften umsetzen.
Genau, das müssen wir vielleicht mal erklären, oder? Du hast mir das erzählt, dass ihr eigentlich euer Hauptpartner ist eigentlich der kubanische Staat, weil der Staat sehr oft Projekte macht, die Projekte, die gibt's, die sind gut, das ist auch innovativ, da läuft viel. Aber es mangelt eben dann an den Mitteln, oder? Und da kommt eben eine Hilfsorganisation wie ihr, wo dann zusammen mit den Leuten vor Ort eben die Projekte kann zum Laufen bringen. Meistens ist es der Staat, wo eigentlich euer Partner ist. Das also, ist ja so, oder?
Es ist immer der Staat. Das ist nicht, weil wir das so ausgewählt haben. Das sind die Regeln in Kuba bei der Entwicklungszusammenarbeit, dass immer ein kubanischer Projektpartner, eine staatliche Institution ist. Gut, in Kuba ist ja fast alles nur Staat, darum hat er da keine grosse Auswahl. Aber das Ziel ist natürlich, in dem Konzept, das Kuba hat, sicherlich auch eine Kontrolle zu haben über die ausländischen NGOs. Ich glaube, das weiss man. Aber es geht auch darum, für Partizipation. Also es ist so, der kubanische Staat verpflichtet sich, bei jedem Projekt mitzuwirken, primär natürlich mit den Fachkräften, oder eben bei dem Fußballprojekt stellt der Fußballtrainer zur Verfügung, wo entlöhnt werden vom kubanischen Staat. Beim Behindertenprojekt die ganze Gesundheit oder die ganze Kulturanimatoren, die zur Verfügung gestellt werden, tut dann auch die ganze Logistik mit unterstützen. Und das hat sich eigentlich sehr bewährt, weil jedes Projekt, das man gibt, unterstützt, ist nachhaltig. Also ich habe, wenn wir jetzt die Blindenschule, wo wir unterstützt haben, wo wir aber so immer wieder dann unterstützen. Wenn jetzt Gamagito aus irgendwelchen Gründen in Kuba tätig ist, dann wird die Schule nicht geschlossen. Die läuft weiter, vielleicht ab und zu haben sie wieder ein materielle Problem, aber die blinden Kinder können nach wie vor in die Schule. Und das ist sehr nachhaltig und ist auch wichtig für die Spender und für den Spender zu wissen, dass er nicht sagt, jetzt ist ein schönes Projekt, was ist denn mal in 5 Jahren, in 25 Jahren, wenn der Marc Kuschel sich pensioniert, was ist dann? Also, es ist wirklich die Nachhaltigkeit mit dem System ist garantiert. Und die Auswahl der Projekte, einerseits kommt der kubanische Staat auf uns zu, der sagt, du, Marc, und die Vorschläge, die ich dann weiterleite am Vorstand von Gamagito Schweiz, wir würden gerne, oder haben das Problem, wir brauchen da Finanzierung, aber es ist nicht vorgegeben, dass jetzt der Staat uns sagt, sondern wir haben auch eigene. Das Fußballprojekt ist ein Gamagito-Projekt, also aus unserem Vater entstanden. Wir haben das dann dem Staat präsentiert. Er hat es dann auch für gut und wichtig empfunden. Also es ist ein gemeinsames Auswählen von Projekten und schlussendlich jedes Projekt, das wir dann finanzieren, wird in der Schweiz vom Vorstand genehmigt. Und dann wird er nicht einfach genehmigt, wir schicken 20'000 Franken nach Havanna schicken, und dann, sondern wir schicken projektbezogen jeden Franken, wie wir es vorgeschlagen haben, investieren.
Aber man kann klar sagen, der kubanische Staat hat ein grosses Interesse an Organisationen wie Gamagito, um das eben können umzusetzen. Jetzt, es hat ja dann so eine, das hat man auch in unseren Zeitungen können lesen, der Lampard hat mehrmals überberichtet, 2018 war so ein Schockmoment gewesen. Du hast immer die Jahresaufenthaltsbewilligung gehabt, das ist jährlich bewilligt worden. Und dann hat es aber offensichtlich im 16. ein neues Gesetz gegeben und es hat sich verändert und es hat gedroht, glaube im Oktober ist es gewesen, dass du das Land musst verlassen, oder? Wo man ja müsste sagen, ist ja wahnsinnig, oder? Der kubanische Staat hat eigentlich ein Interesse und macht dir plötzlich so das Leben schwer und gefördert eigentlich die Organisation. Kannst du mal schnell erzählen, was ist da genau passiert? Wie ist das gewesen? Weil es gibt ja Gamagito zum Glück immer noch, also so ganz schlimm, wie wir dann auch können lesen in unseren Medien, ist es dann zum Glück ja nicht gewesen. Was ist da gewesen?
Ja, eben so. Das ist immer wieder die Überzeugung, die Leidenschaft, weshalb es Gamagito immer noch gibt und wir haben weitergemacht. Also es ist nicht so, dass wir haben rausrühren wollten. Es ist so gewesen, und zwar, wie du richtig gesagt hast, in Kuba haben die NGOs, also die Hilfsorganisationen, haben einen ausländischen Vertreter, wie ich das gewesen bin oder immer noch bin, und ich habe 16 Jahre lang oder 15 Jahre lang problemlos jedes Jahr die Arbeitsgenehmigung bekommen. Und dann hat es im 2016 hat's angefangen, das habe ich schon gespürt, oder? Aber noch nicht konkret, dass da im Ministerium für Auslandinvestitionen, das ist das kubanische Ministerium, wo unter anderem Gamagito tut, führen, schauen. Und dann hat man dann, jetzt kurzfassig, oder natürlich, und dann hat man einfach im Ministerium für Auslandinvestitionen ein neues Gesetz oder eine neue Regulierung dann die zum Teil heute immer noch nicht ersichtlich ist, zum Teil, aber sie haben gesagt, um auf den Punkt zu kommen, dass ein ausländischer Vertreter von einer ausländischen Organisation maximal 4 bis 5 Jahre in Kuba darf bleiben. Und ich mit meinen 15 Jahren habe ja, das Tierstalter natürlich dann überreicht, oder? Und ich muss auch sagen, dazu mal eine Idee oder einen Entscheid, den niemand hat können nachvollziehen. Auch, ich muss sagen, dazu mal der kubanische Botschafter in der Schweiz hat sich sehr stark eingesetzt für Gamma Gitto. Hat mir auch gesagt, Marc, ruhig, wir bringen da schon eine Lösung hin. Und wir haben eine Lösung hingebracht. Es ist ja so, dass das Gesetz dann wieder oder die Regulierung zurückgenommen haben. Das ist immer noch so. Und meiner Meinung nach ist das mehr so ein ideologischer Entscheid gewesen, dass man halt, man ist sehr vorsichtig natürlich. Gerade ich oder andere Ausländer, die in einer NGO arbeiten, die sind natürlich an diesen Punkten tätig, wo es zum Teil Not hat, oder? Und der kubanische Staat natürlich ist jetzt schon sehr vorsichtig, zum Teil auch. Ich hätte es ja nicht gern, wenn ich dann wirklich grossen Press gehe und sage, was alles in Kuba falsch läuft. Habe ich auch nie gemacht. Ich habe immer einfach neutral Kuba vertreten und vor allem mich um Projekte gekümmert. Und das war einfach dann ein Entscheid gewesen. Ich, wirklich ein Grund, wieso das gern, habe ich auch nicht bekommen, aber ich denke, es ist wie gesagt. Und die Lösung war dann gewesen, ich habe dann schon gedacht, und das ist dort, wie du sagst, ist für mich dann schon, sind das Moment gewesen. Ich habe auch gedacht, ich komme zurück in die Schweiz, weil, was soll ich dann in Kuba? Ich kann nicht dort einfach dann selbstständig werden. Und ich habe dann trotzdem gesagt, mal, das Gamma Gitto ist noch nicht fertig. Die Vision, die Idee, die hört nicht einfach so auf. Und dann haben wir wirklich ausführliche Gespräche mit den Ehrenamtlichen, mit den Vorstandsmitgliedern. Und ich habe dann wirklich dann auch dem Vorstand gesagt, wir machen weiter, oder? Weil, ich habe dann das Konzept vorzeigen, aufzeigen. Und wir haben dann auch weiter gemacht. Heute muss ich sagen, bin ich eigentlich froh, dass der Entscheid gekommen ist. Weil durch das ist man noch mehr, hat man sich noch mehr überlegt, was macht man, was können wir noch besser machen. Ich habe auch mehr Verantwortung abgegeben an die kubanischen Projektpartner natürlich. Ich konnte einfach sagen, so jetzt, ich bin nicht mehr verantwortlich, oder? Das wollen die jetzt. Jetzt sind ihr geschuldet in der Schweiz, wenn es nicht mehr funktioniert, nicht mehr der Marc Kuster. Jetzt ist es ein bisschen überrissen gesagt. Also heute muss ich sagen, der Entscheid hat mich als Mensch, wie als Organisation, hat er gekräftigt oder bestärkt. Aber natürlich, es ist hart gewesen, in so einem Moment wirklich nach Lösungen zu finden. Und was aber dann für mich noch sehr entscheidend war, ist, natürlich die Ehrenamtlichen können überzeugen, von deren Idee weiterzumachen. Aber das Wichtigste ist natürlich, es lange nicht, wenn ich jetzt sage, wir machen weiter, es gibt noch Chance, sondern das Wichtigste war, zu schauen, wie reagieren die Spenderinnen und Spender. Weil es nützt nichts, wenn wir oder Gamma Gitto sagen, es geht weiter, wir machen es sogar noch besser, aber niemand tut mehr spenden. Und wir sind wirklich sehr, sehr erfreut, dass wir einen grossen Rückhalt gefunden haben. Auch bei den treuen Spenderinnen und Spendern haben gesagt, no, macht weiter, wir geben euch wieder in das Vertrauen. Es hat auch sicherlich einige gegeben, die gesagt haben, ich spende Gamma Gitto nicht mehr, weil mit dem kubanischen Staat, der so regiert, finden wir schlecht. Aber es sind auch wenige gewesen. Und wir haben die Lösung gefunden und heute muss ich sagen, kann ich fast ein bisschen über das lächeln. Aber es ist in dem Moment her gewesen, ja.
Aber das heisst, heute bist du. Wie ist denn die Regelung jetzt? Also wie viele Monate vom Jahr darfst du noch auf Kuba sein, jetzt ganz konkret?
Das ganze Jahr lang darf ich dort sein. Also die Regelung mache ich heute selber, oder? Nee. Es ist so, ich bin jetzt nicht mehr mit einer Arbeit, also es ist wirklich die Migrationsbestimmung in Kuba, das ist sehr, sehr schwierig zu verstehen. Wenn ich in Kuba bin, bin ich natürlich legal, da habe ich als Tourist mit Sondergenehmigung, weil ich eine Familie in Kuba habe. Also das heisst, ich kann mit dem Touristenvisum ein Jahr lang in Kuba sein. Wenn ich jetzt dann eine kubanische Institution besuchen will, muss ich dann immer temporär eine Bewilligung beantragen. Früher habe ich das einmal im Jahr gemacht und dann habe ich das ganze Jahr lang können zu den kubanischen Behörden gehen. Das ist es. Es ist ein bisschen für mich ein bisschen mühsamer geworden, aber was mich auch dazu überzeugt hat, zum Weitermachen, ist natürlich die Erfahrung. Wirklich, ich muss nicht mehr jeden Tag in einem Projekt sein. Ich kann die Abläufe, oder? Ich muss nicht mehr jeden Tag natürlich bei einem Büro vorbei. Und was natürlich auch geholfen hat, in den letzten paar Jahren hat sich das Internet in Kuba für kubanische Verhältnisse relativ gut entwickelt. Und ich habe vorher den Kontakt auch nie können online machen. Und ich sehe es auch heute, wenn ich in der Schweiz bin, Projektarbeit läuft relativ gut auch von der Schweiz aus. Selbstverständlich ist es wieder gut, wenn ich im Oktober rübergehe. Aber das ist eigentlich, es hat sich schlussendlich rein migratorisch vom Visa etwas geändert. Aber der Projektablauf ist eigentlich noch der gleiche. Und was wichtig ist auch, der Geldfluss ist noch genau gleich. Oder es ist nicht so, dass jetzt der Geldfluss auf Havanna geht, wie ich es mal erwähnt habe, können sie. Nein, das bleibt alles noch bei einfach der Marc Kuster muss jetzt mehr das Visum beantragen als temporär. Mehr nicht.
Marc Kuster, reden wir ein bisschen über Kuba. Ich will schnell so ein bisschen ganz paar Sachen einordnen mit diesen Gastros und so. Das wissen vielleicht nicht alle oder haben nicht alle so ganz auswendig. Und dann können wir auch irgendwie ein bisschen über die Entwicklung reden, was eben passiert ist. Alle kennen den Fidel Castro. Der ist im 59 eigentlich an die Macht gekommen, oder? Und das ist auch die Zeit gewesen, wo dann ab 60 eigentlich das US-Embargo, die ersten Massnahmen von damals Präsident Eisenhower, ist der erste Präsident gewesen. Und seitdem gilt das Embargo, ich habe nachgelesen, das ist eines der längsten Embargos überhaupt in der Geschichte, die es je gegeben hat, wo Kuba bis heute eben sehr darunter leidet. 1992 ist es sogar als Gesetz dann festgeschrieben worden, das Embargo. Der Fidel ist dann an der Macht gewesen, bis 2008, gestorben ist er erst 16, hat aber 2008 dann eigentlich an seinen jüngeren Brüder, an Raul Castro, weitergegeben. Der hat ihn abgelöst als Staatspräsident. Und jetzt ist eben gar kein Castro mehr an der Macht, sondern es ist der Miguel Mario Díaz-Canel. Ich sage sicher nicht so schön Spanisch wie du. Habe ich es nicht so schlecht gesagt? Gut. Ist seit dem 19. April Präsident vom Staats- und Ministerrat von der Republik Kuba. Seit dem 10. Oktober ist er Staatspräsident. Und jetzt, seit dem Frühling, ist er auch Frühling von dem Jahr ist er auch erster Sekretär von der Kommunistischen Partei von Kuba. Also er hat jetzt die volle Macht, oder? Was unterscheidet ihn von den Castro-Brüdern? Kannst du da mal ein bisschen etwas dazu sagen? Die lange, jahrzehntelange Castro-Herrschaft und jetzt eben nicht mehr Castro.
Also natürlich die grosse Geschichte, die die beiden Castro-Brüder hatten. Wenn man eben zurückblickt, die Castro-Brüder, die sind noch dazu mal im 56, wo sie da mit dem Boot Gramauer sind die Zelfte, die überlappt haben auf dem Boot, wo sie aus Mexiko gekommen sind, haben die dann quasi die Revolution gestartet. Also 11 Leute haben dann eine Armee und relativ gut funktioniert die Armee dazu mal quasi, ja, in die Enge getrieben, oder? Und das ist natürlich über das ganze, die ganze Zeitachse ist natürlich, die Castro sind, haben ganz spezielle, vom der Fidel Castro ganz eine spezielle Funktion in dem Land. Und die haben wirklich etwas vorgewiesen. Sie haben auch viel Gutes gemacht, natürlich. Also, wenn man sieht, nicht nur die Landbevölkerung generell, noch vor 1959 kann man sagen, die Revolution hat sicherlich auch viel gebracht, gerade im sozialen Bereich. Natürlich braucht es Reformen. Vielleicht kommt dann eine weitere Frage dann von dir, was das betrifft. Aber sie haben natürlich dem Land eine neue Zukunftsperspektive gebracht, oder? Und der Nachfolger, dann der Díaz-Canel, hat natürlich all in den Phasen hat er noch nicht mitgemacht, oder? Er ist quasi ein Polit, der dann durch die Politschule gross geworden ist. Sicherlich hat er seine Fähigkeiten, selbstverständlich, aber ich denke, der historische Rückhalt hat er auch nicht haben. Das ist nicht, weil er jetzt die Fähigkeit nicht hat. Einfach Geschichte hat er nicht mitgemacht und das ist der grosse Unterschied. Und ich merke das immer mehr jetzt auch, wenn ich mit kubanischen Kolleginnen, Kollegen rede, oder auch aus Familienkreis von meiner Frau, der Fidel ist noch unantastbar, wirklich. Und in diesem Kanal tut man auch eher anfangen, kritische Sicht zum Ausdruck bringen gegenüber ihm.
Den Leuten geht es nicht gut in Kuba, oder? Du hast es eingangs auch gesagt. Man hat auch jetzt seit Jahren wieder ganz grosse Demonstrationen gehabt im Sommer gegen das diktatorische Regime, gegen soziale Missstände und eben für Freiheit. Tausende von Menschen sind offenbar verhaftet worden, Hunderte gelten als vermisst. Also das Regime ist nach wie vor sehr, sehr hart mit ihren Bürgerinnen und Bürgern. Wie geht es den Leuten? Wie erlebst du das? Du bist in Kontakt mit Kubanerinnen und Kubanern. Wie ist die Situation aus deiner Sicht? Wie geht es den Menschen wirklich?
Ja, also vielen geht es natürlich eben nicht gut, weil die ganze Versorgungslage, wie ich selber mit meiner Familie erlebe, oder? Also meine Familie, Frau und Kind sind jetzt da, die können den Sommer dahin kommen, die gehen den ersten Mittwoch zurück und die haben eigentlich die Hälfte von der Koffer ist voll mit Spaghetti und mit Öl, also ist eigentlich tragisch, oder? Dass man, wenn man dann noch die Übergepäckkosten redet, also die werden die teuersten Spaghetti essen, sehr wahrscheinlich. Aber es geht nicht anders. Also, es geht nicht gut, oder? Und ich glaube,
was ja jetzt in Kuba stattfindet tut und was man in den letzten Jahrzehnten nie so gehabt hat, man hat sicherlich nicht die Missstände gehabt, sicherlich zu den 90er Jahren, die Periode Spezial, wo aber eben der viel Gastro hat können, also dort ist es noch schlechter gegangen, aber der hat das Land können irgendwie denen noch eine Vision geben, Kraft, eine Überlebensstrategie. Und heute ist es so, denke ich, und da ist auch wieder das Internet, die Leute können sich mehr informieren, oder? Nicht nur die staatlichen Kanäle, die man in Kuba hat. Und ich glaube, heute können sich die Leute mehr miteinander auseinandersetzen, wieso haben wir zu wenig oder knapp essen, sage ich jetzt einmal. Also ich möchte dann einmal auch sagen, also niemand stirbt der Hunger in Kuba, das muss ich ganz klar auch jetzt mal sagen. Aber es ist gesund ernährt man sich im Moment auch nicht. Aber ich denke, mehr auch die junge Generation hat sich mehr so gedacht, was ist der Ursprung? Und das sind natürlich verschiedene Ursprünge, oder? Natürlich versucht die kubanische Regierung auch, um ihre Ideologie natürlich da im Guten zu halten, an die Amerikaner vom Schuld geben mit dem US-Embargo, wo wirklich hart ist. Ich bin ein Opfer vom US-Embargo. Ich darf zum Beispiel keine Kreditkarte haben, keine eigene. Ich darf ein Konto mit Mühe und Not haben und ich 30 Franken pro Monat zahlen für das Konto. Also ich bin auch ein Opfer. Aber ich denke, es kommt auch jetzt so ein bisschen eine Stimme vom Volk, von der jungen Generation, die mal die Frage stellt, ist es dann wirklich nur das US-Embargo, wo die Schweiz, wo Kuba so darunter leidet, oder ist halt auch nicht fehlende zum Teil oder noch unüberzeugte Reformen, die noch nicht, also ich glaube, das merkt man heute viel mehr. Und ich finde das eine gute Bewegung, wenn sie immer natürlich friedlich ist, dass die Leute sich mehr politisch mitdenken. Ich denke, das war früher weniger gewesen. Die Leute haben es relativ gut gehabt, aber zum Beispiel Gast hat gesagt, der macht das schon irgendwie, der bringt das hin. Und heute denke ich auch, sieht jetzt das Volk, die Regierung hat immer noch im Griff, auch wenn sie jetzt mit dem Covid also da nicht viel dafür hat. Aber es ist ja so, wenn jemand beim Hunger, sage jetzt auch wie, oder dort fängt es auch bei der Versorgung, dann tut man nicht mehr gross überlegen, wer ist jetzt schuld. Das stimmt etwas nicht mehr. Und das tut dann etwas auslösen bei den Menschen.
Gibt es dann auch ein Potenzial, du sagst, die Proteste sind im Moment friedlich, in vielen Weltregionen hat man gesehen, wie vielleicht friedliche Demonstrationen plötzlich eben dann gewalttätig werden, ist da auch eine gewisse Gefahr, wie schätzt du das ein, also wie gross, wie stark ist die Bewegung in Kuba, wo kann das angehen, was glaubst du?
Also heute würde ich sagen, dass da wirklich Bilder gibt wie andere Länder, die wirklich fast bürgerkriegmäßig sind, wird es in Kuba nicht geben. Das sage ich jetzt heute. Weil der Kubaner ist so vereint, auch mit seinem Nachbarn. Und ich denke, es ist nicht wie in Venezuela, wo man wirklich eine Zivilgesellschaft hat und das Militär ab und zu. Also der Polizist, der danach hat müssen, die Demonstranten zurückhalten, der wohnt auch wieder in einem Quartier, wo man ihn kennt. Also ich glaube, da ist man schon daran interessiert, auch von Seite der Regierung, dass es nicht die Spannung gibt. Und das wäre schlecht fürs Land. Natürlich, wenn man dann wirklich sagt, hier auf der Straße das Volk und die Polizei, gut, die Polizei gehört auch zum Volk, oder? Aber ich denke, die Besorgnis habe ich heute nicht, weil ich denke und ich hoffe dass sehr, dass die kubanische Regierung ist schon immer sehr clever gewesen. Die sind näher beim Puls, beim Volk. Das
aber eben, ich meine, Repression und Staatsgewalt gegen Bürgerinnen und Bürger, das ist ja das Mittel vom Staat, oder? Und das ist ja etwas, wo vielleicht auch irgendwann nicht mehr funktioniert, wie das in anderen Ländern ja auch erlebt hat, oder?
Ja, sicherlich. Also, ich meine, wir als Schweizerinnen und Schweizer oder in der Schweiz auch Personen haben natürlich ein anderes Verständnis zur Demokratie oder zur Meinungsversammlungs- oder Freiheit. Und sicherlich, man hat die Bilder gesehen, der Staat ist zum Teil sehr repressiv vorgegangen. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht quasi die Lösung, dass man sagt, der Staat ist nur repressiv und das Volk ist die Liebe. Sondern ich glaube, was ich wünsche, ist, dass, und das habe ich will noch vorne hinzufügen, die Regierung ist sehr intelligent und die sind sehr nahe beim Volk zu. Und ich hoffe schon, dass die Dialogbereitschaft, dass die zunimmt, dass auch die Regierung weiss, mal, es ist ja so. Und an die Scannell, der weiss auch natürlich Probleme, die man hat. Der sagt nicht einfach, bei uns ist alles gut. Es ist einfach nur so, dass jetzt die Schuld der Regierung eher an der amerikanischen Regierung zu und die anderen sagen, nein, auch wir haben interne Probleme. Und da hoffe ich so sehr, die Pragmatismus, dass der noch mehr kommt, oder? Weil das dann wirklich, wenn es allenfalls wieder Massenprotest, da versucht natürlich Kuba alles zu unterdrücken, also dass die nicht mehr stattfinden tut. Aber ich glaube, dass da jetzt grosse Gewaltszenen stattfinden können in Zukunft, denke ich nicht, weil auch das kubanische Volk ist dank der Revolution sehr gebildet. Also es sind nicht einfach, ich sage jetzt Analphabeten, wo man kann sagen, du, tu mal einen Molotow-Cocktail noch mit dir schiessen und dann ist alles gut. Also ich habe nach wie vor, muss ich sagen, eine Überzeugung, dass Kuba einen Weg gehen kann zu einem Vorbildgesellschaftsmodell für Lateinamerika, was ich schon vor Jahren gesagt habe, aber die Amerikaner können das nicht lösen. Es muss Kuba, die Regierung, mit dem Dialog mit der kubanischen Bevölkerung.
Die Reformen sind ein bisschen im Gang, oder? Aber es ist ja immer eine Frage vom Tempo. Sie dürfen nicht schnell sein, weil dann kommt Gesellschaft und ja, Menschen nicht mit. Im Moment hast du mir aber auch gesagt, geht es vielleicht fast ein bisschen zu langsam. Wie schätzt du das ein?
Ja, vor 4 Jahren habe ich das fast gesagt, irgendwie, es wird zu viel im privaten Bereich gemacht und zu wenig in der staatlichen Stelle. Und das hat dann das Problem gegeben, dass vor allem die kleinen Unternehmen viel besser dagestanden sind, weder Staatsangestellte. Und das kann es ja auch nicht sein, oder? Und darum hat man dann auch jetzt das Jahr angefangen, wirklich die Löhne massiv erhöhen. Gut, das Zeug ist auch teurer geworden, aber man hat auch gesagt, der Staat... Reformen, also das Tempo ist immer so bei Reformen das Tempo, oder? Weil es geht darum natürlich, dass die Regierung nicht die Kontrolle komplett verlieren will. Es ist ein Staat, der überall viel zu sagen hat. Ich denke, es wichtig wäre auch noch mehr einfach jetzt beim Kleinunternehmen, da sind jetzt neue Gesetze raus, oder? Wie es das dann umgesetzt wird, ist etwas anderes, oder? Aber ich glaube, der Staat soll und darf den Mut haben und sagen, wir müssen nicht alles lösen. Wir haben die Bevölkerung, wir haben intelligente Leute, die können das lösen. Und ich bin der Überzeugung, gerade die Versorgungslage könnte private ansatzweise lösen. Weil heute ist ja der Staat, alles was Lebensmittel betrifft, sicherlich Bauern haben gewisse Vereinfachungen bekommen. Jetzt ist wieder ein neues Gesetz raus, wo den Bauern noch ein bisschen mehr Anreize gibt. Aber ich denke, es braucht einfach vom Staat her, dass sie sagen, wir sind bereit, mehr abzugeben. Und das ist schlussendlich auch ein ideologischer Entscheid. Also das System ist auf dem aufgebaut, dass man sagt, die Regierung schaut, was gut ist, oder? Und ich will jetzt auch noch mal sagen, ich arbeite nur mit kubanischen Behörden zusammen und das sind keine bösen Menschen. Sonst wäre ich ja nicht in dem Land. Und die Regierung und auch Díaz-Canel will ja nicht das Volk leiden sehen. Es ist einfach noch die Ideologie, wo sie noch überzeugt sind, funktioniert, wo im Moment eben nicht funktioniert oder nicht so, wie sie sieht. Eben wieder, jetzt wäre zu überlegen, was ist der Grund? Sind es die fehlenden Reformen? Ist es nur der Covid oder ist es das US-Embargo? Aber ich glaube, es ist schon die Ideologie, wo sie weitertragen wollen. Und wenn wir ehrlich sind, früher, noch zu vielen Zeiten, hat es weniger Reformen gehabt. Und es ist den Leuten besser gegangen. Also sie nicht Gesetze sind viel brutal oder schlimmer geworden. Man ist nicht richtig. Früher hat ein Kubaner nicht dürfen in ein Hotel gehen. In ein Touristenhotel. Früher hat ein Kubaner nicht dürfen ein Handy haben. Das ist alles nachher dann gekommen. Von dem kann man nicht sagen, es geht in ein... Aber der Fidel Castro hat es einfach fertig gebracht, international mit seinem Charisma Verbündete zu finden. Und der wäre heute bei den Demonstrationen dazu mal am 11. Juli, der wäre auf der Straße. Wie er schon mal gemacht hat und er gesagt, hey, Moment, das stimmt. Und das fehlt aber. Und darum denke ich, nicht die Regierung allein wird es lösen können und auch nicht das Volk allein, als miteinander, wie es bei uns in der Schweiz auch ist. Also, wir haben ja nicht das Volk, das entscheidet. Also, wir entscheiden, aber schlussendlich braucht man die Regierung, die es dann umsetzt in der Legislative.
Ich will gerade jetzt die Runde ein bisschen öffnen, das erste Mal. Ich will dich aber noch fragen, du, der so eng mit dem Staat zusammenarbeitest, ist das nicht manchmal auch so ein bisschen eine Gratwanderung? Du brauchst den Staat, respektive, ja, er ja schon auch ein bisschen dich, oder? Also Gamagito. Und gleichzeitig siehst du, es ist ein Staat, der doch seine Bürgerinnen und Bürger immer noch stark einschränkt. Wie gehst du mit dem um, dass du da eigentlich mit einem Partner kooperierst, wo du ja sicher auch nicht alles gut findest?
Ja. Gut, also das erste Mal ist es für uns Anfang an klar gewesen, dass wir eine politisch unabhängige Organisation sind. Und weil ich habe das auch immer wieder gesagt, ich gehe nicht nach Kuba, um dort Gesetze ändern oder politisch aktiv sein. Und was mich ja an Kuba fasziniert hat, sind natürlich eben die Menschen, die ich gesagt habe, und nachher das soziale System. Und das ist das, was ich ja auch bei Gamagito uns überzeugt, um dort zu unterstützen. Wir sagen, hey, kubanische Regierung, zusammen mit der kubanischen Fachkräften und dem Volk, die haben gute soziale Initiativen. Und wir tun das Gute natürlich finanziell unterstützen. Und ich könnte jetzt schon auch sagen, ja gut, aber diesen Demonstrationen sind sich die Herd vorgegangen, oder irgendwie das Internet wird zum Teil eingeschränkt. Wegen dem,
ist ganz frisch jetzt wieder,
ja, oder? Genau. Haben wir können lesen, wegen dem tue ich jetzt nicht, ein Mädchen, wer möglich, das hat an einem Tanzprojekt teilzunehmen, oder zum Beispiel, oder? Also, wir tun uns da wirklich.
Also, das heisst, du legst deinen Fokus einfach auf, ja, auf die Menschen, die du eben kannst, kannst unterstützen, kleine Verbesserungen herbeiführen, und das ist das, was dir nachher eigentlich auch genügt und für dich auch stimmt, so, oder?
Selbstverständlich. Und man muss ganz ehrlich sein, mit unserem, tollen Beitrag, aber trotzdem sind das nicht Beträge, wir werden das politische System mit unserer Arbeit weder stützen noch schwächen. Also, und das ist auch noch, muss man sagen, also wir tun einfach wirklich das Kind im Vordergrund, seine Familie, und nochmal, wirklich, Kuba hat viele gute, und das hat mich auch überzeugt, oder? Ich bin ja nicht nach Kuba gegangen und gesagt, die armen Kinder, da hat das Kind auf der Straße, die können nicht mal schreiben und lesen. Nein, mich hat gedacht, den Ansatz finde ich gut, den sozialen Ansatz. Vielleicht ist dazu mal dann noch zu meiner ehemaligen politischen Tätigkeit auch ein Widerspruch gewesen. Aber das hat mich überzeugt. Und ich wünsche mir auch, dass die Regierung mehr einen Dialog macht, natürlich. Ich denke, das ist, also, unser Modell in der Schweiz, darum geht es uns so gut. Weil wir 8 oder 9 Millionen Menschen, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, mitdenken, mit Ideen haben, und wir holen dann die Besten oder meistens die Besten.
Jetzt bist du aber ein bisschen zu wenig in der Schweiz gewesen, wenn du so etwas sagst, dass 8 Millionen mitdenken in der Schweiz. Den Eindruck habe ich zumindest nicht unbedingt immer. Aber anyway.
Jetzt wirst du parteipolitisch.
Nein, habe ich gar nicht wollen, parteipolitisch werden, wirklich nicht. Ich will aber hingegen unbedingt, dass ihr Mark Kuster auch jetzt könnt eine Frage stellen oder irgendwie etwas einbringen. Die Runde wäre offen. Will jemand etwas sagen oder fragen? Christian kommt gerade mit dem Mikrofon. Weil wir für Stabfilter eine Aufnahme machen, ist es ganz wichtig, dass sie ins Mikrofon redet. Dann haben wir das alles drauf.
Ist das recht? Ich mache Ladies first.
Ja. Regina. Ja, also was nicht ganz klar rausgekommen ist am Anfang, wo du eben 1998 die eine Woche auf Kuba bist und 3 Jahre später hast du ein Hilfswerk gegründet. Aber wenn man eine Woche in die Ferien geht, wieso bist du wieder zurück? Ich meine, hättest du auch eine Woche auf Ibiza können und bist du nie mehr von Ibiza, oder? Also was genau hat dich in dieser Woche feiern, wie du ja gesagt hast, trotzdem bewegt, zurückzugehen und dich dann dort irgendwann mal niederzulassen? Also was hat dich in dieser Woche dort den Virus gepackt?
Also eben, wer mich angesteckt hat, kann ich heute nicht sagen, immer noch, es ist nicht ein bestimmtes Ereignis gewesen. Ich habe einfach das Kuba so aufgezogen, und nach dieser Woche, als ich dann zurückgekommen bin in die Schweiz, dann habe ich gesagt, ich will den kubanischen oder dem kubanischen Volk als Dankeschön für meine tolle Woche etwas zurückgeben. Und dann habe ich gedacht, was soll ich machen? Soll ich dem Fidel Castro einen Dankesbrief schreiben für die tolle Woche? Hätte ich auch können. Aber ich habe gedacht, nein, ich gründe eine Kinderhilfsorganisation.
Er hat einen ganz langen Brief zurückgeschrieben wahrscheinlich.
Der wäre heute noch mal lesen. Nein, also es ist wirklich nicht, darum sage ich, es ist für mich schwierig, auch auf die Antwort zu antworten. Es ist nicht ein bestimmtes Ereignis gewesen. Es ist zum Beispiel nicht, dass ich jetzt zum Beispiel in der Familie jemand schwer erkrankt haben und dann eine Stiftung gründen für, gegen die Erkrankung, oder was man hat. Das ist wirklich, ich bin durchgelaufen. Also, ich kann es nicht erklären, was es war.
Ja, ich glaube, wichtig ist auch, dass man sieht, dass du ja dort nicht entschieden hast, dass du jetzt 20 Jahre lang nichts mehr anders machst. Es war ja einfach so ein punktueller Start gewesen, und aus dem hat sich einfach dann mehr entwickelt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann, eben, kann man schon sagen, es war eine Rum-Idee oder Schnaps-Idee gewesen und gesagt, Kinderhilfswerk, das tut noch gut. Und ich habe dazu mal eben noch Politik in der Freizeit gemacht, ich habe noch gearbeitet, ich war noch Berufsbegleiter der HWV gewesen. Und ich habe gar nicht überlegt, wo will ich hingehen. Eben, ich bin so überzeugt, so eine Leidenschaft, ich habe da wirklich da eingefressen, oder? Und mein Wunsch war nie, Auslandschweizer zu werden. Also hätte man mich gefragt, im 98, vorher oder nach meiner Reise, du wirst mal in Kuba leben, hätte ich gesagt, nein, ich nicht. Und ich habe mich auch nicht gesagt, oh, jetzt wird es noch cool werden, in Kuba zu leben, noch so ein bisschen 7 Monate in Kuba, 5 Monate in der Schweiz, das ist doch cool, oder so. Nein, also der Vorstand hat dann beschlossen, dann auch sagen, Marc, es ist besser, wenn du auf Kuba gehst, du musst die Projekte aufbauen, weil von da vor, wir haben ja noch keine Erfahrung gehabt. Also es ist wirklich nicht mein Traum gewesen. Ich hätte mich dazu mal eher gesehen als Bundesrat, weder als ich bin nicht Entwicklungshelfer, weder der Gründer von einer gemeinnützigen Organisation.
Also stellen wir vor, dass 50-60% von der Devisen aus dem Tourismus kommen. Und wie siehst du denn die Zukunft? Eben, es ist eigentlich sehr relativ einseitig, der Tourismus. Und mit dem, dass die Pandemie ausgebrochen ist weltweit, ist jetzt auch der Tourismus zusammengebrochen. Wie siehst du, dass die Volkswirtschaft in Kuba sich von dieser Einseitigkeit befreien?
Also ich denke, also Kuba wird immer sehr abhängig sein vom Tourismus. Es gibt andere Länder, die das einfach haben, oder? Und was natürlich in Kuba jetzt stark zu merken ist, dass die Pandemie jetzt erst losgeht. Wir haben zum Beispiel nebenbei Jamaika, Dominikanische Republik, die haben eigentlich den Tourismus ziemlich weiter können aufmachen, oder? Und Kuba nicht. Und Kuba wird jetzt die Hauptsaison, Oktober bis April. Also ich denke nicht, dass Grosstouristen werden bis Ende Jahre nach Kuba gehen. Und ich denke, jetzt rein volkswirtschaftlich muss man einfach hoffen, mal für Kuba, dass möglichst schnell mal die Pandemie zurückgeht, oder? Dass dann einerseits wieder Touristen kommen, dann natürlich auch, dass wieder die Exilkubaner, also jetzt nicht nur die in Miami, wo auch immer sind, zurückgehen auf Kuba, weil das ist auch eine wichtige Gruppe unterdessen, oder? Wo Geld bringt, wo auch Geld investiert. Also investiert jetzt nicht in Business, sondern mehr einfach, ja, man geht mit der Familie essen, man geht ins Hotel mit der Familie und so. Und dann, und das ist jetzt der kubanische Staat dran, versucht er schon auch mehr halt zu schauen über Privatwirtschaft, oder? Wie das dann wirklich dann fruchtet in der Umsetzung, da bin ich auch noch ein bisschen zurückhaltend, weil das Gesetz ist gut, aber die Interpretation ist dann etwas anderes, oder? Und man hat vor x Jahren eine grosse Wirtschaftsreform gehabt, oder? Da weiss ich noch, da bin ich auch angefragt worden von Investoren, oder? Oh, Marc, du jetzt, wie kann man investieren? Wirklich an Millionen. Und heute muss man sagen, das Investitionsgesetz, wo auch die kubanische Regierung anerkannt, ist schön auf Papier gewesen, aber man hat das bei der Umsetzung zu wenig, ist man zu weit gegangen. Also, ich denke jetzt, man muss Pandemie und nachher muss man schauen, wie kann man da mehr produzieren? Also die Landwirtschaft, dort sehe ich auch viel Potenzial. Ja.
Gibt es weitere Fragen? Gut, dann gehen wir doch noch ein bisschen zurück. Ah, Christian?
Dürfte ich noch eine Frage stellen? Und zwar, wenn es nicht vorwärts geht in einem Land, dann ist es so, dass die junge Generation, vor allem die Besten, die Best Talents, dass die einfach weggehen. Und besteht die Gefahr nicht? Also ist das nicht eigentlich eine der grössten Ressourcenabflüsse, die das Land hat?
Ja, es ist leider so, dass viele junge Leute wollen immer mehr und mehr weggehen. Das ist jetzt sowieso im Moment. Das ist leider und das ist das Schlechteste für das Land, wenn gebildete Leute und Kuba gut gebildete Leute weggehen. Das ist das Problem, das Kuba hat. Und es ist auch so, dass auch junge Leute dort bleiben wollen. Es ist jetzt nicht so, dass alles die Jungen sagen, es ist schlecht. Es ist wie alles. Es gibt Leute, die dafür sind und Leute, die dagegen sind. Aber das ist, wo wir uns, wenn da mit Gamagito in der Strategie, mit der zukünftigen Strategie noch mehr schauen, wie können wir Zukunftsperspektiven geben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und man sagt zwar immer, Kinder sind Zukunft. Und wenn ein Kind, wenn wir in das Schulhaus investieren, dass dort neu anmalen und alles, ist ja alles wichtig und auch schön. Aber wichtiger wäre auch in Zukunft noch mehr so 18-Jährige bis 25-Jährige zu unterstützen. Da tut der kubanische Staat ist noch sehr zurückhaltend mit ausländischen Geldern, aber wird da auch mehr Möglichkeiten sicherlich geben. Und ich glaube, das muss auch unser Ansatz sein in Zukunft, Ein Kind tut sich schnell mal etwas gewöhnen, aber das 18 aufwärts, dort kommt dann der Gedanke, gehe ich noch mit anders hin, und das wollen wir eben nicht.
Also, du hast jetzt schon 20 Jahre und in 20 Jahren wärst du in der Schweiz zumindest pensioniert. Machst du das noch 20 Jahre? Also hast du das aktuell vor, 20 Jahre das weiterzumachen, wenn Finanzen etc. stimmen? Und gibst das dann einmal weiter? Hast du da irgendwelche Zukunftspläne? Oder hört das mit dir auf, weil du ausgeründet hast?
Nein, also für mich persönlich ist es so eine End-of-Life-Aufgabe. Also ich werde sehr wahrscheinlich nicht mit 68, vielleicht ist es dann das Rentenalter schon höher. Also ich sehe mich nicht der, der dann beim Tag X pensionieren und dann ein Hobby sucht, sondern ich werde das, sage ich, das Leben lang machen. In welcher Funktion, das entscheide ich nicht lang. Im Moment bin ich scheinbar die Persönlichkeit bei Gamma Gitter, die am richtigen Ort ist. Das kann sein, dass ich in 15 Jahren eine neue Kraft kommt, eine jüngere Kraft, wo ich dann mal sagen muss, Marc Kuster, du kannst schon ein bisschen im strategischen Bereich tätig sein, aber da kommen jetzt neue Kräfte. Also ich werde, solange wie es meine Gesundheit zu und meine Kraft, werde ich bei Gamma Gitter. Also ich habe Pension gibt es bei mir nicht. Also, ich habe meine Pension seit 20 Jahren. Ich mache mein Hobby. Also, so wunderschön von dem her. Und das andere ist ein Thema, das bei uns schon natürlich aktuell ist. Ich will, und das ist ein bisschen die Sorge, quasi, die ich habe, die ich aber wieder tue, als positiv, als motivierend dann umsetze. Es darf nicht einfach Marc Kuster sein. Und es ist natürlich, das hat auch mit dem zu tun, nicht weil ich einfach jetzt so ein Strahlemann bin. Ich bin auch der einzige Vollangestellte. Wir haben da den Walter Sieger ist im Publikum, der Sigi, der seit Jahren unsere Container ehrenamtlich, er ist pensioniert, oder, jetzt, und macht das wunderbar, unsere Container aus der Schweiz nach Kuba organisiert. Und das ist ein Beispiel von vielen, und wir sind jetzt schon ein bisschen am Schauen, wie können wir das dann weitergeben. Aber es ist auch noch schwierig, oder, wenn du nur einen Angestellten hast. Ich kann ja nicht sagen, ich baue einen auf oder sage zum Beispiel dir, du in 10 Jahren kannst du Gamma Gitter übernehmen. Und dann sagst du, willst du jetzt 10 Jahre lang aufbauen? Und, oder? Aber Gamma Gitter, bin ich auch persönlich sehr daran interessiert, dass Gamma Gitter nicht Marc Kuster ist. Es ist mehr wieder der Marc Kuster. Und wer es mal wird übernehmen oder welches Gremium, kann ich euch nicht sagen. Aber wenn Gamma Gitter mit meinem Ableben nicht mehr funktioniert, dann habe ich versagt.
Ja. Gut, also ich glaube, im Moment braucht Gamma Gitter den Marc Kuster noch ganz fest und hoffentlich noch eine Weile. Und die Regina hat eigentlich meine Schlussfrage schon gestellt und darum ist das eigentlich, finde ich, einen guten Abschluss. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Marc Kuster, bei dir, dass du bei uns gewesen bist und uns Einblick gegeben hast in nicht nur deine Arbeit, sondern auch ein bisschen ins Land Kufa, in die Entwicklung, ins Potenzial, in das, was vielleicht passieren könnte. Ich wünsche dir alles Gute, persönlich in erster Linie für deine Familie, aber natürlich auch für deine Organisation auf möglichst weitere, sagen wir mal, 20 Jahre. Das wäre schon mal schön. Marc Kuster, herzlichen Dank.
Ja, danke vielmals und auch euch, Ihnen allen, vielen Dank und wünsche noch ganz einen schönen früher Herbst.
Gut. Ganz herzlichen Dank. Das war der Stadthalt vom 26. August. Wir hoffen, dass es jetzt im Monatstakt weitergeht. Wir haben ja in der letzten Saison nicht alle Veranstaltungen können durchführen, wie alle, die veranstaltet. Es geht weiter am 30. September. Mit dem neuen Chefdirigent vom Musikkollegium Winterthur, Roberto González Monjas. Wir bleiben ein bisschen spanisch. Er ist Spanier. Er wird da bei uns sein. Wir freuen uns sehr. Christian Huckenberg wird das Gespräch leiten. Ich möchte mich bedanken bei allen Partnerinnen und Partnern, bei der Coal Mine natürlich, bei allen, die uns in irgendeiner Form unterstützen, bei der Delia, die fotografiert hat, beim Christian natürlich auch und euch allen, dass ihr da gewesen seid. Man kann noch etwas trinken, bleibt noch ein bisschen da. Der Marc ist, glaube ich, auch noch ein Moment da. Ganz einen schönen Abend. Merci, dass ihr gekommen seid und bis bald. Ade miteinander.